Hallo und herzlich willkommen bei Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96 Podcast mit Tim und dem anderen Tobi. Das war's, ihr könnt anfangen. Jungs? Stecken die schon wieder?
Er ist ein sehr aufmerksamer Typ. Er ist clever. Weidand ist ein guter Typ. Mein Name ist Mirko Slomka. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Vorwärts nach Weit, dem 96 Podcast mit Tim.
Hallo.
Und dem anderen Tobi. Und wir haben uns heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ihr habt schon nach ihm verlangt. Wir haben uns lange gewehrt, doch der Druck wurde einfach zu groß. Lieber André, herzlich willkommen.
Buenas noches. Ja, herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne, André. Wie geht es dir?
Blendend, fabelhaft, großartig. Ist ja noch Sommerpause.
Und sind schon Ferien oder warum bist du so begeistert?
Ja, hör mal, ich mache doch hier das Allerwichtigste. Ich bin noch in Erziehungszeit mit meinem kleinen Sohnemann. Ah. Deswegen sind mir Ferien völlig egal. Für mich ist jeden Tag Ponyhof.
Ja, das erklärt natürlich so einiges. Tim, für dich ist nicht jeden Tag Ponyhof?
Das kommt immer ganz drauf an.
Aber du kommst gerade gestresst von der Arbeit, können wir das sagen?
Ja, so sieht's aus. Sonntage sind doof zu arbeiten. Aber ja, muss man durch.
Das glaube ich.
Dazu.
Du wolltest in die Gastro, was soll ich sagen?
Ja, gar nichts am besten. Es macht nur schlimmer.
Ja, das glaube ich auch. Das heißt, du hast das Testspiel verpasst, was wir heute hätten sehen können.
Das ist vollkommen richtig. Ich gucke generell keine Testspiele über 96 Streams, die mich nicht interessieren. Ich fahre ganz gerne mal zu Testspielen hier in der Region. Das gehört irgendwie zur Sommertradition dazu, für mich so, zur Saisonvorbereitung. Aber so der Testspielfahrer oder Testspielgucker bin ich eigentlich nicht.
Nee. André, hast du denn unseren glorreichen Sieg heute gesehen?
Ja, ich muss aber sagen, in der ersten Halbzeit wusste ich nicht, dass die 60 Minuten läuft. Das habe ich nicht aufgepasst. Dementsprechend war ich dann schon auf Toilette, was zu trinken holen. Als ich wiederkam und die Halbzeitpause dann anfing, war ich etwas irritiert. Aber es sah ganz gut aus in vielen Bereichen. Ja, mein Gott, ist Testspiel. Und Slomka hat gesagt, es waren viele gute Sachen dabei. Und wenn Mikko Albanotz eine Flanke schlägt und Henrik Weidand ein Tor macht, ich bitte euch, also wer soll uns noch schlagen?
Ja, das kann man, glaube ich, genauso sagen. Also hast du die erste Halbzeit dann das 2:0 verpasst, ja? Wenn du dann nach 45 Minuten auf Toilette gegangen bist, hast du ja das schöne Tor von Florent Muslija gar nicht gesehen.
Ja, korrekt.
Okay, aber grundsätzlich, was mir aufgefallen ist heute, ich habe es nämlich auch gesehen, über das Spiel gestern, da hüllen wir lieber den Mantel des Schweigens. Ich glaube, dass die es gesehen haben, werden verstehen, warum wir das sagen, auch wenn da die erste Halbzeit relativ ansehnlich war und nur das Tor gefehlt hat. Zweite Halbzeit, nee, da reden wir lieber nicht drüber, lieber über heute. Was mir aufgefallen ist besonders in der ersten Halbzeit, gut, nur in der ersten Halbzeit, weil nur da haben die beiden gespielt. Marvin Bakkerlords und Edgar Pripp waren so die Chefs auf dem Platz. Eddie hat man besonders oft gehört. Also die Mikrofone waren hervorragend ausgerichtet. Und Edgar hat da im Prinzip jeden Spieler in seiner Position dirigiert, gesagt, wann er vorschieben muss, wann er wieder zurückkommen soll. Das ist mir sehr positiv aufgefallen. Dir auch, André?
Ja, mich hat aber irritiert, oder was heißt irritiert? Mich hat verwundert, dass Bakker mit der Binde auf dem Platz stand und Pripp eben nicht.
Ja, verwundert.
Ist das schon ein Hinweis, ist das schon ein Fingerzeig?
Das ist eine berechtigte Frage. Es war heute zu lesen, dass es sich entscheiden wird zwischen den beiden. Also, dass entweder Marvin Bakkerlords oder Edgar Pripp Kapitän werden. Tim, welchen von den beiden würdest du denn nehmen?
Boah, echt schwierig. Ich finde beide cool. Aber ich hatte schon mal gesagt, dass halt es schwierig ist, da jetzt Edgar Pripp zum Kapitän zu machen, weil ja Marvin Bakkerlords quasi auch im letzten Spiel Kapitän war. Und auch wenn nicht ganz klar war, ob er bleibt oder geht, würde ich jetzt wahrscheinlich eher so zu Bakkerlords tendieren. Aber das ist auch nur ein Bauchgefühl. Das muss aber der Trainer entscheiden. Der weiß genau, wie in der Kabine es läuft und so. Das schon muss der Trainer selber wissen.
André, wen würdest du nehmen von den beiden?
Ich glaube, ich würde eher Pripp nehmen, weil ich glaube, dass der mehr Spielminuten am Ende sammeln wird. Aber letztendlich, wie gesagt, das muss der Trainer entscheiden, das muss die Mannschaft entscheiden. Ich weiß nicht, wie die beiden da ankommen. Ich persönlich halte von Pripp mehr, weil ich von Bakker wenig halte. Dementsprechend würde ich auf Pripp gehen.
Du hältst von Bakker wenig, finde ich sehr interessant. Also du hättest jetzt nicht irgendwelche Anstrengungen unternommen und wärst ihm hinterhergeflogen, so wie Jan Stauder?
Nein.
Du hättest ihn gehen lassen?
Ja.
Und wer hätte dann seinen Part spielen sollen?
Ja gut, da hätte man entweder gucken müssen, ob man noch jemanden auf dieser Position findet. Aber ich sag mal, im zentralen Mittelfeld, da gibt es schon noch Spieler. Für mich wäre eher die entscheidende Frage, ob der Wallace bleibt. Ich hoffe nicht, aber wenn der natürlich bleibt, hättest du da auch noch eine Granate spielerisch, wenn man den fit kriegt. Und wenn nicht, hättest du genug Geld, um da ein, zwei Spieler noch zu holen. Also schön, dass er bleibt, von mir aus. Die Fans lieben ihn ja auch, aber spielerisch ist er, glaube ich, etwas überbewertet in Hannover.
Aber kämpferisch auch?
Ja, das Problem ist, alle sagen immer, dass man in der zweiten Liga kämpfen muss und Rasen fressen muss. Das mag vielleicht alles auch irgendwo sein, aber ich erwarte von einem Profi-Fußballer generell, dass er den Kampf annimmt. Und ich glaube, dieser wirkliche Kampfschweine, so Marc Wilmots-mäßig, die waren in den 80er, 90er vielleicht sichtbar, aber das hat sich doch relativ erübrigt, denn es muss jeder laufen, es muss jeder in die Zweikänge gehen, es muss jeder verschieben dementsprechend.
Ja, okay, die Ansicht kann ich teilen. Tim, wir beide waren ja eigentlich sehr zufrieden, dass Marvin Bakker-Lotz überzeugt werden konnte, bei uns zu bleiben. Wie siehst du das, was André gerade gesagt hat?
Da möchte ich zu aller Überraschung zum großen Teil zustimmen, was jetzt so das Fußballerische angeht. Ich denke, da kann der Trainer am allerbesten beurteilen, was er benötigt. Und insofern möchte er jetzt so keine fachliche Position zu beziehen. Ich glaube, dass der für die Kabine unheimlich wichtig ist. Das ist ja etwas, was man immer wieder hört. Das scheint charakterlich super Typ zu sein. Das ist eben auch etwas, was im Fußball sehr wichtig ist, im Mannschaftssport, dass du Mannschaftssportler hast, die auch mal den letzten Schritt gehen, wenn es weh tut. Auf mich macht, von außen macht Marvin Bakker-Lotz auf mich den Eindruck, als wäre das genau seine Art, Fußball zu spielen. Und wenn die Verantwortlichen sich dafür entscheiden und ihm eben auch so den Hof machen, dass er eben doch sehr wichtig zu sein scheint, dann finde ich die Entscheidung, mit ihm zu planen und ihn unbedingt halten zu wollen, vollkommen in Ordnung und auch richtig. Und einen Spieler zu halten, ist immer, immer günstiger, als einen Spieler neu zu verpflichten. Da weiß ja André auch selber ganz genau, dass es da so viele Faktoren zu beachten gibt. Ich freue mich, dass er da ist, dass er bleibt, weil es auch eine Planstelle ist, die man entschließen kann. Man hat mit Edgar Pripp und Marvin Bakker-Lotz zwei Spieler, die zwar von der Anlage her, wie sie Fußball spielen, unterschiedlich sind, aber dennoch von dem, was sie tun, ähnlich sind, weil sie beides Spieler sind, die ihr Herz auf dem Platz lassen. Und insofern bin ich sehr, sehr begeistert, dass er da bleibt. Aber das, was André sagte, ist schon grundsätzlich nicht verkehrt.
André, in der Kabine Typen, das ist ja ein Punkt, den wir hatten in der vorletzten Saison, als wir in der zweiten Liga waren. Und da mutmaßlich in der Kabine auch ein besonderer Geist geherrscht hat, die Jungs sich gegenseitig gepusht haben. Wenn du jetzt sagst, man hätte Marvin Bakker-Lotz gehen lassen können, neuen Spieler holen können, meinst du nicht dann auch mit vielen Jugendspielern, die du hochziehst, dass du dir dann so ein bisschen auch dich einer Möglichkeit beraubt hättest, da überhaupt einen Geist entstehen zu lassen, der mutmaßlich ja auch in den letzten Spielen der vergangenen Saison entstanden ist?
Naja, ich hätte ihn ja nicht vom Hof gejagt. Ich hätte nicht gesagt, so, Herr Bakker-Lotz, Ihre Zeit bei Hannover ist vorbei, hau ab, sieh zu, dass du was findest. Ich habe das alles ein bisschen anders aufgefasst. Ich hatte das Gefühl, dass Bakker-Lotz entweder A, weg wollte oder B, das Wegwollen genutzt hat, um in Hannover nochmal einen gut dotierten Vertrag zu bekommen. Also die Möglichkeit, von Hannover wegzugehen, hat er ja ins Spiel gebracht und hat er ja auch massiv forciert. Und dementsprechend, ich hätte dem alten Satz, Reisende soll man nicht aufhalten, dann eher zugestimmt. Denn wenn in Hannover alles so dufte wäre, die Stimmung so toll und der Aufstieg so nah, dann wäre er gar nicht auf die Idee gekommen zu gehen. Denn auch ganz ehrlich, auch ein Bakker-Lotz kann sich ja selbst einschätzen. Er weiß ja, was sein spielerisches Limit ist. Und er weiß auch, dass er nicht unbedingt eine viel bessere Mannschaft finden wird als Hannover. Also ich meine, Hannover gehört immer noch zu den Top 20 Mannschaften in Deutschland. Hoffentlich bald wieder zu den Top 18. Und wer soll jetzt den Bakker-Lotz dann nehmen? möglicherweise irgendein, was ich weiß, Verein im Ausland, wo er nochmal 3,50 € mehr verdient. Das finde ich total legitim, aber dann kann die Stimmung ja auch nicht so großartig sein, dass er dafür extra bleibt. Das mit dieser Stimmung, klar, du brauchst gute Stimmung, aber gute Stimmung kriegst du durch Erfolg.
Ja, ich glaube, das ist mutmaßlich gar nicht so falsch, dass man das Erfolg zumindest in der Sache zuträglich ist und im Misserfolg es sicherlich schwieriger ist, eine gute Stimmung ja entstehen zu lassen. Nun haben wir über zwei Spieler heute schon gesprochen, die ja an diesem Testspiel maßgeblich beteiligt waren. Du hast schon Henrik Weidand angesprochen, der nach einer schönen Flanke dort das Tor erzielen konnte zum 1:0 mit dem Kopf. Flanke kam von Albonos, hast du auch schon erwähnt. Das 2:0 haben wir auch schon kurz angesprochen. Florent Muslia im Zusammenspiel dort mit, ich meine, es war Teuchert, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hatte es mir aufgeschrieben, jetzt habe ich den Zettel nicht mehr. André, war es Teuchert?
Ich gehe fest davon aus.
Nee, es war Korb. Warte mal. Es war
Was
Korb.
Was meinst du denn jetzt genau?
Das 2:0. Hast du nicht gesehen? Ach Gott, das hast du nicht gesehen.
Nee, das 2:0.
Ja, ist egal. Muslia hat es gemacht. Dann kam die Pause und nach der Pause ist mir auch vieles negativ aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da würde ich ganz kurz mit dir drüber sprechen. Und zwar, Matthias Ostrzolek hat mir nicht wirklich gut gefallen, muss ich leider ganz ehrlich sagen. Beim Gegentor sah er schlecht aus. Dort verliert er ein Kopfballduell. Gut, das ist jetzt noch nicht weiter verwunderlich bei seiner Größe. Und dann waren auch Ellis und Duxch nicht nah genug am Torschützen. Wie hast du Matthias Ostrzolek empfunden heute?
Sehr gut aus dem Grund, weil er ja offensichtlich im B-Team gespielt hat. Also ich habe jetzt die beiden Aufstellungen so gedeutet, dass, ich sag mal, Aufstellung erste Halbzeit vielleicht so tendenziell die Stammelf oder die gewünschte A-Mannschaft gespielt hat. Und ich sag mal, in der zweiten Halbzeit, die erste Halbzeit war ja auch 60 Minuten, wie ich dann gelernt habe. Und in der zweiten Halbzeit eher so das B-Team, die Ergänzungsspieler, die Spieler 12, 13, 14, 15 im Kader oder vielleicht auch die wie Duxch oder so, die noch ein bisschen angeschlagen sind. Und dass Ostrzolek nicht zu dem A-Team nach meiner Meinung gehörte, war ein gutes Zeichen. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Denn es lässt die Tür ja auch auf, dass er vielleicht ja noch wechselt. Spielerisch hast du völlig recht, aber jetzt mal ganz ehrlich, wann haben wir wirklich sehr gute und souveräne Auftritte von Ostrzolek jemals gesehen im Dress von Hannover 96. Das
noch
hat mich
nie.
Jetzt nicht so überrascht.
Ja, Tim, da hast du völlig recht, noch nie. Das sehe ich auch so. Chris Gloster hat dann in der zweiten Halbzeit auch gespielt, aber eher in der Position oder auf der Position vor dem lieben angesprochenen Matthias Ostrzolek. Wie hat dir Gloster gefallen?
Den finde ich, kann ich, also das das ist ein Typ von Spieler, den kann ich ganz schlecht einschätzen. Also ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich finde, der spielt sehr, sehr unauffällig, aber jetzt nicht schlecht. Also, aber der hat jetzt nicht irgendwie die Aha-Momente, wo er zwei Leute aussteigen lässt und damit Speed die Linie runtergeht oder irgend sowas. Also da würde ich mir gar keine Meinung zumuten. Ich habe auch die UWM überhaupt nicht verfolgt. Also ich bin da ganz gespannt. Ich kenne den auch nur aus euren Podcasts quasi.
Ja, also ich fand, er hat offensiv ein paar gute Ansätze gezeigt. Ich finde, man hat gemerkt, dass sich die ganzen jungen Leute ein bisschen wenig getraut haben. Stefandl auch, relativ verhalten gespielt. Niklas Tarnath, da kam nicht so viel.
Ja, alle blass, ne? Irgendwie
alle,
nicht schlecht,
ja,
nicht schlecht, aber...
Nicht schlecht, aber als auch nicht mit großen Akzenten. Aber Gloster, ich erinnere mich da an einen Spielzug. Er hat den Ball auf der linken Seite, weiß nicht ganz genau, wo er ihn hinspielen soll, gibt ihn dann in die Mitte zu Teuchert, schickt ihn wieder steil und dann spielt er ihn schön vors Tor. Und Stefandl war mit aufgerückt und schießt dann leider zu zentral. Also das war ein ganz schöner Spielzug. Aber grundsätzlich hätte ich mir auch gewünscht, dass sie sich mehr trauen in so Testspielen. Selbst wenn du da verlierst, das ist alles nicht so wichtig. Aber sie waren doch sehr verhalten. Tarnath ist mir fast überhaupt nicht aufgefallen. Stefandl relativ defensiv aufgestellt. Korb dann in der zweiten Halbzeit innen in der Dreierkette. Ja, hat er nicht schlecht gemacht, aber gut, weiß ich nicht. Mit seiner Körpergröße sehe ich ihn da eher nicht auf dieser Position. Gut, aber ich denke, der Trainer probiert viel aus. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich A, B war. Ellis hat angefangen und dann bis zur 60. Bis in die zweite Halbzeit reingespielt. Das ist hoffentlich nicht A11, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Teuchert hoffentlich nicht B11. Also ich glaube, der Trainer hat da noch nichts gefunden, außer dass er jetzt angedeutet hat im Gespräch mit der Bild, dass Henrik Weidand im Moment im Sturm die Nase vorn hat. Gut, Duxch muss erstmal ankommen, hatte ja auch Stress mit seinem Knie. Ja, vielleicht, apropos Stress mit seinem Knie. Mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, Jungs. Tim, vielleicht fängst du mal an. Wir haben schon wieder so ein bisschen Probleme mit Muskelverletzungen, die so kommen. Ist das normal für den Beginn der Vorbereitung oder bahnt sich da wieder was an?
Normal weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt keinen Vergleich zu, müsste ich dann dafür haben. Auf jeden Fall ist es ganz egal, mit wem du sprichst, ist die Vorbereitungszeit immer die härteste Zeit, weil alle sind einen gewissen Zeitraum raus, sind nicht im Flow, haben nicht jeden Tag Training, machen zwar im Urlaub ihr Fitnessprogramm, haben ihre Ernährungspläne, also tun was, damit sie auf einem gesunden Level bleiben, aber die Intensität unter Mirko Slomka, das wissen wir auch, ist für das, was er hat am Fußball spielen lassen, sehr hoch. Das wird im Training nicht anders sein. Ich denke mal, dass es der ein oder andere Spieler auch deutlich gemerkt hat. Ich hoffe, dass daraus keine großartige Nummer wird und dass man nicht mit Verletzungssorgen in die neue Saison startet und sich das auch so durch wie ein roter Faden durch die Saison zieht. Dann erreicht man nämlich sein sportliches Ziel auch wahrscheinlich nicht. Und dann stellen wir wahrscheinlich am Ende wieder eine dusselige Qualitätsfrage und dann, nee, ich glaube. Ich glaube, das ist noch hinnehmbar. Ich glaube, schrecklich wird es erst, wenn wirklich Duxch etwas länger ausfällt und noch ein, zwei andere etwas länger ausfallen, die man ja eher so zur Kategorie erste Mannschaft einordnen würde.
Also alles nicht tragisch, meinst du? Was meinst du, André? Mir fällt da halt ein, Duxch, gut, ist jetzt wieder dabei. Heute wurde der liebe Wallace geschont. Luca Beckenbauer hatte sich verletzt. Gut, wäre jetzt wahrscheinlich höchstens nur nachnominiert worden. Nee, nicht nur wahrscheinlich, sondern wäre nur nachnominiert worden fürs Trainingslager. Mir schwant da immer so ein bisschen Böses, weil wenn ich an meine erste Zeit oder unsere erste Zeit unter Mirko Slomka zurückdenke, dann fallen mir extrem viele Muskelverletzungen ein, die da gewesen sind. Bin ich da vielleicht doch etwas zu panisch?
Absolut, denn solange Philippe fit durch die Gegend läuft und typische Philippe-Sachen macht, wie dieser absolute Katastrophenrückpass,
stimmt,
ist alles
ja,
gut.
Ja,
also solange Philippe noch gesund Halbzeit, durch die Gegend läuft, kann das doch kein Problem sein.
Okay, das ist ein Argument, dem kann ich mich beinahe anschließen. Da hast du recht. André, da sind wir schon mittendrin in den Fragen an dich. Wir haben ja noch mit dir noch überhaupt gar nicht, auch über Mirko Slomka noch gar nicht gesprochen. Also mich würde tatsächlich brennend interessieren, lieber André, was war dein erster Gedanke, als du gehört hast, Mirko Slomka wird Trainer von Hannover 96?
Diese Frage hast du aber gar nicht unter dem Hashtag FragAndré getwittert.
Das stimmt, es muss ja nicht
das
nur...
Das heißt, bringe ich mich jetzt vor die Hörer des Podcastes, die hier völlig regelkonform die Fragen eingereicht haben und du nutzt jetzt hier deine privilegierte Stellung aus, um hier durch die Hintertür zu kommen.
Schamlos, schamlos sogar. Ich muss ja aber sagen, liebe Grüße da an Red Lawyer, der so einen leichten Vorwurf geschickt hat, dass wir hier die Sendung von anderen vorbereiten ließen. Dem möchte ich gleich mal entgegenwirken. Also natürlich haben wir auch eigene Fragen. Nee, aber André, jetzt im Ernst. Was hast du gedacht, als Mirko hier Trainer wurde?
Also ich persönlich bin großer Mirko Slomka-Fan aus vielerlei Gründen. Ob er der richtige Trainer im richtigen Moment ist, ob er die richtige Struktur reinbringen kann und so weiter, ist halt immer die Frage, die Zeit zeigen wird. Ich fand's richtig, weil ich der Meinung war, du wirst keinen anderen Trainer finden, der eine sicherere Bank ist als er, der uns sicherer den Aufstieg ermöglicht oder sicherer Spieler entwickelt. Das heißt, das ist in Ordnung. Und den großen Vorteil, den ich bei Mirko Slomka sehe, ist, es ist auch für ihn, also für Slomka, die allerletzte Chance. Der hat keine Patronen mehr im Revolver, denn die letzten zwei Stationen, sage ich mal, waren nicht so erfolgreich. Das heißt, er muss hier auch, er ist zum Erfolg hier verdammt, ansonsten ist seine Trainerkarriere auch vorbei. So, und das sind schon mal gute Voraussetzungen. Was mich aber ärgert ist, dass er zu spät gekommen ist. Also wenn man ihm Ui. Jetzt das Vertrauen ausspricht, dann hätte man ihn aber auch bitteschön vorher bringen können und hätten wir uns einen Trainer ersparen können, nämlich zum Beispiel den letzten.
Darf ich da ganz kurz einhaken? Du meintest, ob er der richtige Mann ist, das wird die Zeit zeigen, ob er oder dass er eine sichere Bank ist. Könntest du das nochmal ausführen, wie du das meinst?
Naja, also alle Trainer, die wir ja haben, machen eine Pressekonferenz und erzählen was von wegen, das ist meine Philosophie, das sind meine Spieler, wir erreichen die Ziele, ich stoße einen Bock um. So, darauf gebe ich nichts. Ob ein Mirko Slomka ein Erfolg werden wird, zeigt, ob wir am Ende dieser jetzt kommenden Saison aufsteigen oder nicht. Steigt Mirko Slomka auf, glaube ich, brauchen wir nicht darüber diskutieren, war es der absolut richtige Griff zur absolut richtigen Zeit. Sind wir alle dankbar und huldigen Martin Kind oder wer auch immer das zu verantworten hat. Nee. Steigt Slomka nicht auf, war es ein riesengroßer Fehler, der das Projekt Hannover 96 vielleicht auf Jahre hinaus zerstört oder zumindest nach hinten wirft.
Ja, dann hast du nicht richtig zugehört, was Martin Kind gesagt hat. Dann hast du nicht richtig zugehört, hast du es nicht verstanden, weil Martin Kind hat ganz klar gesagt, auch wenn wir im nächsten Jahr, also in dieser Saison nicht aufsteigen sollten, dann wird auf dieser Position erstmal nichts passieren.
Hat Martin Kind hat aber auch gesagt,
wir kennen dass aber genau,
in die zweite Liga geht, also darauf
ja genau, genau. Aber dennoch haben wir ja alle festgestellt, dass dort ein bisschen was passiert ist, auch bei Martin Kind selber passiert ist, und ich glaube ihm das in dem Fall. Klar ist es jemand, der ab und zu mal die Nerven verliert oder der die Nerven verliert, wenn es nicht so läuft, wie er das möchte oder wie er sich das vorstellt. Das ist schon vollkommen richtig. Kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen. Aber ganz klar ist, Mirko Slomka ist jetzt nicht das, ist jetzt nicht die Lösung, die ich unter einem Neuanfang verstehe. Weil, wie du ja eben gerade sagtest, er ist ja quasi eine sichere Bank, weil er ja hier schon mal gewesen ist. Und dementsprechend verbindet man das ja mit den alten, ja, erfolgreichen Zeiten unter ihm. Ich bin sehr, sehr gespannt und sehr wachsam, was so Mirko Slomka an sich betrifft. Ich bezweifle einfach, dass Tim Walter ein schlechterer Trainer ist als Mirko Slomka. Das werden wir jetzt alles sehen in der neuen Saison. Das ist ja immer das Doofe, dass man ja nie wirklich den Trainer beurteilen kann, sondern einfach nur die Punkteausbeute eines Trainers. Um den Trainer zu beurteilen, fehlt uns ja noch eine ganze Stange Kompetenz oder zumindest oder ein Gespür dafür. Ich hätte mir anderes und auch besseres vorstellen können. Es ist jetzt so gekommen, wie es gekommen ist, aber eine sichere Bank ist Mirko Slomka von dem, was ich von ihm weiß und von dem, was ich von ihm sehe, garantiert nicht.
Das habe ich auch nicht gemeint. Mit der sicheren Bank meinte ich wüsste keinen Trainer, der eine sichere Bank als er gewesen wäre. Also ich wüsste keinen Trainer, den wir hätten kriegen können, wo wir sagen würden,
ja, das ist ja auch überhaupt nicht dein Job, das zu wissen. Weißt du, das unterstellt ja, dass es nur einen gegeben hat. Aber ich kann dir sagen, und da würde ich einmal ein Gehalt draufsetzen, es hat mehrere gegeben. Und es hat mehrere gegeben, die sich das hier sehr gut hätten vorstellen können. Namen, die ich jetzt hier nicht nennen kann, aber die du dir vermutlich unter einem viel höheren Regal vorstellst. Glaub es mir oder glaub es mir nicht, aber es ist so. Und Mirko Slomka ist nicht die 1A-Lösung, sondern er ist, ja, das, ja gut, das sage ich jetzt nicht. Aber auf alle Fälle einen besseren bekommen ist ja etwas, das ist ja eine Variable, die können wir ja überhaupt gar nicht lösen. Wir jetzt sowieso nicht, aber ich kann dir sagen, es hat mehrere Lösungsansätze gegeben und am Ende ist es dann dazu gekommen, wie es gekommen ist, aufgrund von verschiedenen Faktoren.
André, glaubst du, dass es wieder Probleme geben könnte, wie damals mit Jörg Schmadtke? Oder wie beurteilst du die Konstellation, Slomka, Schlaudraff?
Ach, habe ich alles komplett verdrängt. War alles gut früher unter Slomka. Europa League, ole ole, zweite Runde Kopenhagen, Überrest, Telefon.
Ja. Ständel. Ja, ja. Herr Kind, Sie in der Sendung. Super. Sie in der Sendung, ich grüße Sie.
Super. Nein, jetzt also, mal ohne Flachs, was interessiert mich das? Was da früher für Probleme waren, das sind in diesem Business laufen so viele Leute mit einer Hybris durch die Gegend und wenn die an jemand anders geraten mit einer Hybris, dann knallt es halt. Und anscheinend ist das zwischen Slomka und Schmadtke passiert. Jetzt muss man aber auch mal fairerweise sagen, der Schmadtke ist ja in seiner Karriere nach Hannover 96 auch nicht als der umgänglichste und demütigste Mensch der Welt aufgetreten. Dementsprechend würde ich jetzt weder dem einen noch dem anderen eine Schuldzuweisung machen. Fakt ist, es hat Hannover 96 sicherlich nicht gut getan. Fakt ist aber auch, Hannover 96 war zu dem Zeitpunkt völlig verwöhnt, hat die Situationen völlig falsch eingeschätzt und hat Slomka meiner Meinung nach viel zu früh gehen lassen, beziehungsweise hat die Messlatte für das Gehen lassen eines Trainers viel zu hoch gesetzt. Ja, so, jetzt ist aber egal, was früher war, da erinnern wir uns nochmal gerne dran, das hilft uns aber heute nicht weiter. Heute hilft uns nur der Aufstieg, oder nicht heute, aber in dieser jetzt kommenden Saison hilft uns nur der Aufstieg weiter. Und da, anders als Tim, glaube ich Martin Kind kein Wort. Der setzt sich auf die Pressekonferenz und sagt, ja, und im Notfall steigen wir im zweiten Jahr auf und dann machen wir mit Slomka weiter. Nur damit, wenn es in den ersten drei Spielen keine drei Siege gibt, nicht sofort die Presse schreibt und geht jetzt Slomka. So, das ist das Einzige, dass er sich zwei Spiele mehr Bedenkzeit vielleicht mal rausholt. Aber glaub mir, da würde ich jetzt mein ganzes Gehalt, insbesondere mein aktuelles Gehalt, drauf wetten. Wenn Hannover 96 die Aufstiegsränge aus dem Blick verliert, darf Slomka wieder bei Sky sitzen.
Jetzt hast du es ja eben schon angesprochen, wir haben ja unter dem Hashtag FragAndre User aufgerufen, dir Fragen zu schicken. Können wir gerne mal mit anfangen. Der User @allyoucanplay zum Beispiel möchte von dir wissen, und das finde ich eine passende Frage, wie beurteilst du die Arbeit von Jan Schlaudrach bisher?
Ja, passt ja auch ganz gut gerade in den Kontext. Also um ehrlich zu sein, kann ich das noch gar nicht so wirklich beurteilen. Ich denke, wir kommen ja nachher noch zu den einzelnen Spielern oder vielleicht kommen wir noch dazu. Aber am
Fang Ende, doch mal an, du kannst ja schon mal ruhig anfangen.
Aber also am Ende, da sind wir wieder bei der Slomka-Debatte, am Ende muss das Abschneiden nach dem letzten Spieltag die Messlatte sein, um Schlaudrachs Arbeit zu bewerten. Davor ist alles so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Was mir sehr gut gefällt an Schlaudrach ganz allgemein, ist, dass man wenig bis gar nichts von ihm hört. Er drängt sich nicht auf, er ist nicht unbedingt sichtbar im Vordergrund, aber er liefert Ergebnisse. Wie wir jetzt die Ergebnisse bewerten und ob das am Ende für den Aufstieg reicht, müssen wir gucken, können wir gleich mal durchgehen. Aber ich würde ihm ganz generell eher eine 2 als eine 4 geben, als Schulnote sozusagen.
Also das ist ja ein ganz, ganz ordentliches Zwischenzeugnis, dass du ihm da ausstellst. Die Frage, die kam auch bei den Twitter-Usern und mich interessiert sie auch. Wir hatten ja eigentlich mit Michael Esser, da waren wir uns ja auch in vieler Hinsicht einig, eine ordentliche Nummer 1 im letzten Jahr und eigentlich gab es dort keine Not, auf der Position was zu verändern. Mirko Slomka hat allerdings als ersten Transfer eintüten lassen die Rückkehr von Ron Rüber-Zieler, damit ja Michael Esser komplett ins Aus gedrängt. Wie findest du das? Also kannst du das nachvollziehen? Ist das für dich etwas, wo du sagst, ja, das ist nötig, das war gut so? Oder bist du da eher der Meinung, das hätte nun wirklich nicht sein müssen?
Ich glaube, dass Ron Rüber-Zieler und Slomka eine gewisse Historie verbindet, die positiv ist. Und ich kann verstehen, wenn ein neuer Trainer kommt, dass er versucht, mit Spielern, mit denen er positiv zusammengearbeitet hat, auch weiterhin zusammenzuarbeiten. So. Und wenn du einen Ron Rüber-Zieler für das kolportierte Ablösesümmchen aus Stuttgart loseisen kannst, musst du ihn holen. Fernab, ob da noch ein Esser, ein Schauner, ein Rattlinger oder sonst wer gerade rumgurkt. Wenn du für das Geld so einen Torhüter bekommen kannst, musst du ihn aus meiner Sicht holen. Und in unserer speziellen Konstellation fand ich es auch deswegen richtig, weil der Schauner ja zurückkam. Du hast ja erwähnt, dass der Schauner in der Kabine so unglaublich wichtig war. Der hat in der zweiten Liga seine Qualität auch gezeigt. Und der ist als Backup, wenn er sich unterordnet, und angeblich sind die ja dicke Buddies, der Zieler und der Schauner, wenn er sich unterordnet, ist der Schauner als Nummer 2 auch eine starke Nummer 2. So. Und dann ist Esser so oder so über. Und Esser kann man noch eincashen. Für den kann man noch Geld kriegen. Und ich gehe fest davon aus, dass wir den auch noch verkaufen werden. Und dann wird unter dem Strich Einnahme Esser, Ausgabe Zieler, vielleicht sogar ein kleines Plus sein. Und dann würde ich sagen, ist mit diesem Transfer alles richtig gemacht worden.
Und die anderen Transfers, wie beurteilst du die? Marvin Ducksch haben wir gerade schon angesprochen, Cedric Teuchert jetzt in Bezug auf das Spiel. Was hältst du von denen grundsätzlich als Transfer?
Also beide Spieler sind durchaus in der Lage, uns in der zweiten Liga sehr, sehr weit nach vorne zu bringen. Das Problem, was ich dabei sehe, sind nicht die Zugänge. Ich gehe jetzt immer davon aus, dass die Spieler auch fit sind. Ne? Als war Duksch sein Knie gereizt. Okay, aber wir gehen jetzt mal, oder gestresst, Entschuldigung. Aber wir gehen mal davon aus, dass sie fit sind und Leistung erbringen können. Dann sind das zwei Spieler mit Henne Weidand, die uns auf jeden Fall Richtung Bundesliga schießen können. So. Was ich aber viel wichtiger finde in dem Zusammenhang, sind die Abgänge. Also wenn du einen Duksch holst und wenn du einen Teuchert holst und wenn du einen Weidand hast, bitte, dann musst du Jonatas verschenken. Ja, also den kannst du dann da gar nicht gebrauchen. Spielerisch kannst du ihn nicht gebrauchen, in der Kabine kannst du ihn nicht gebrauchen. Das ist ein deutscher Sturm, was die Sprache angeht. Da brauchst du einen Jonathas wirklich überhaupt nicht. Und da, um jetzt wieder zu Schlaufi und der Frage zurückzukommen, ich würde Schlaufi eine sehr, sehr gute Note geben, wenn er Jonathas auch noch loswerden würde. Das würde mich persönlich auch sehr freuen. Ansonsten sind das genau die Positionen, wo wir schlecht besetzt waren oder wo wir große Lücken hatten, wo nachgebessert worden ist. Und in der Abwehr, da muss ich fairerweise sagen, die beiden Neuzugänge, die kenne ich nicht. Also das heißt jetzt nicht, dass sie irgendwie schlecht sind oder uns nicht weiterhelfen, aber die kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich habe keine Ahnung, wie das Niveau für die zweite Liga ist. Ich gehe davon aus, dass das so Übergangslösungen sind. Ich hoffe, dass sie das Niveau haben, um eine Stabilität zu bringen und uns auch, wie gesagt, im oberen Drittel oder beziehungsweise unter die ersten drei am Ende zu spülen.
Ja, Dankeschön.
Aber es fehlt noch was, ne? Also es fehlen noch Spieler, also so können wir nicht in
den Nee, das ist schon richtig,
glaube ich. Ja, man muss sagen, Sebastian Jung, ganz kurz, ich hatte mein Mikro eben auf, ich habe schon geredet. Sebastian Jung, ein bekannter Spieler. Also, den müsste man kennen aus Frankfurter Zeiten. Und bei Wolfsburg jetzt ein bisschen ins Hintertreffen geraten, ob Konkurrenz und Verletzungen. Aber gut, Franke war mir vorher auch unbekannt. Aber Tim, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
Oh, bitte, ich lasse mich von niemand anderem lieber unterbrechen als von dir. Nee, da muss schon was kommen, das sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass das André ganz, ganz gut skizziert hat. Abgesehen davon, dass er jetzt Marcel Franke und Sebastian Jung nicht kannte. Schon ganz gut skizziert so. Es gab auch noch eine ganz andere Meldung bei Twitter. Da solltest du so ein bisschen, ja, André einmal einschätzen, wie die Querelen zwischen den Fans und Martin Kind zum Abstieg beigetragen hat in der letzten Saison. Vielleicht noch so ein ganz kurzer Rückblick, wie Martin Kind sagen würde. Und gleichermaßen hatte auch der nette User auch an mich gedacht, indem er sagte, dass ich behauptet hätte, dass der Abstieg mit der Qualität der Mannschaft nicht notwendig gewesen sei. Dann möchte ich gleich zu sagen, mit dem grundsätzlichen Kader hätte man nicht absteigen müssen. Dazu stehe ich auch nach wie vor. Aber was ich eben ganz entscheidend sagte, mit dem grundsätzlichen Kader wäre ein Abstieg nicht notwendig gewesen. Und das ist ganz entscheidend, dass man sagt, der grundsätzliche Kader. Das, was dann am Ende, weil Leistung und Qualität sind eben zwei unterschiedliche Dinge, dabei herausgekommen ist, eine ganz andere Frage. Und der Abstieg war unterm Strich auch verdient und ging total in Ordnung. Jetzt, André, aber die Frage an dich, wie schätzt du diese Saison ein bezüglich dessen?
Ja, lieber Marc Herrmann oder Ed Herrmann, unterstrich Marc, ich glaube, dass diese Querelen zwischen der Fanszene und dem Präsidenten oder dem Vorstand letztendlich keinen entscheidenden Effekt hatte. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Umfeld bei Hannover 96 im Zweifel nicht den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage oder, wenn wir ein bisschen größer denken, über Abstieg, Aufstieg oder eben Klassenerhalt den Unterschied ausmacht oder das entscheidet. Dann nehmen sich die Fans, wenn sie das denn glauben würden, viel zu wichtig. Wo ich aber das Problem durchaus sehe und dementsprechend kann ich dieser These vielleicht auch ein bisschen zustimmen. Diese Querelen jede Woche mit den ganzen Bannern und Boykott und was weiß ich was, die bringen halt gutes Futter für die Medien. Und dieses Futter benutzen die Medien, um eine öffentliche, aber negative Grundstimmung zu erzeugen. Und die kann sich meiner Meinung nach irgendwann so ein bisschen selbst verselbstständigen. Selbst verselbstständigen war doppelt gemoppelt, also verselbstständigen. Und das wiederum dient dann halt als Alibi und gleichzeitig auch als Dämpfer für eben Leistung. Und in einer Abwärtsspirale, in der man sich befindet, weil man sportlich nicht die Ergebnisse liefert, die man sich vielleicht erhofft hat, kann das dann natürlich noch verstärkende Wirkung haben. Und an diesem Punkt würde ich sagen, ja, über die Medien gespielt, diese schlechte Grundstimmung, es ist alles schlecht, es ist alles negativ, es gibt nichts Positives mehr. In diesem Fall hat das auf jeden Fall eine Wirkung. Aber jetzt nicht, ob die im Stadion einen Banner hochhalten oder Kind muss weggerufen, dadurch schießt keiner ein Tor mehr oder weniger. Da bin ich mir absolut sicher. Die Abwärtsspirale, die 96 gezeigt hat in der letzten Saison, hat für mich rein sportliche und qualitative Gründe. Und da sehe ich es eben ein bisschen anders als Tim eben. Für mich ist das klipp und klar so, wer in dieser schwachen Bundesliga so sang- und klanglos absteigt, der hat alles, aber wirklich alles falsch gemacht. Und das ist dann eben auch Kaderzusammenstellung und Qualität der Spieler. Denn das war kein Ausrutscher oder das war auch nicht Pech oder einmal zu viel den Pfosten getroffen, sondern das war einfach ein komplettes kollektives Versagen auf allen Ebenen. Und die Qualität hatten wir nicht im Kader, Tim. Da muss ich echt widersprechen. Guck dir die Tabelle an. 21 Punkte, minus 40 Tore in der Differenz, nur 5 Siege aus 34 Spielen. Und das in einer Liga mit Nürnberg, Stuttgart, Augsburg, Mainz, Freiburg, einem sehr, sehr schwachen Schalke und Düsseldorf. Das ist schlicht nicht zu akzeptieren und zu rechtfertigen. Und da fehlt es an Qualität, absolut.
Ja, naja, grundsätzlich, der grundsätzliche Kader, der grundsätzliche Kader. Es geht dabei um Ilas Bebou, der hätte fit sein müssen. Es geht um Niklas Füllkrug, den andere in die Nationalmannschaft haben reden wollen. Also, wir können darüber stundenlang, wir haben die Zeit dazu nicht. Ich bleibe dabei und ich glaube, habe mir das auch von Leuten bestätigen lassen, die es selber beruflich so machen. Es ist so. Du kannst nicht in eine Saison gehen mit einem Kader, dem du grundsätzlich die Bundesliga zutraust, dann verletzen sich drei Unterschiedsspieler und dann sollst du dasselbe Ergebnis erwirtschaften. Das funktioniert nicht. Ich kann auch nicht mit drei Köchen ein ganzes Siebengang-Menü hinstellen. Kann ich
Tim,
nicht.
aber das redest du
Das
dir doch schön.
funktioniert nicht.
Du
Nein,
musst
das rede ich mir überhaupt nicht schön. Das ist blanker Realismus.
Nein, du musst
Ich
den Verein
brauche
der
jeden
Hannover
einzelnen.
96.
Lass mich doch mal bitte kurz ausreden. Es ist doch einfach, es ist doch ganz einfach. Ich kann doch nicht. Ich kann doch nicht als Bundesliga-Club mit einem festen Kader oder mit einer festen Mannschaft reingehen und sagen so, das ist unser sportliches Ziel, da wollen wir hin und das ist mit diesen und diesen und diesen Spielern nach unserer professionellen Einschätzung möglich. So, dann verletzen sich aber drei wichtige Spieler. Der eine ist nicht in Form, der andere ist gesperrt, der nächste hat dies, der nächste hat jenes. So, dann ist doch eine ganz andere Grundvoraussetzung da. Und das ist das, was ich meine. Mit dem grundsätzlichen Gerüst, wenn alle fit sind, alle spielen, alle sind auf ihrem Leistungsniveau, alle erreichen das Leistungsniveau, das sie abrufen können, dann abzusteigen. Ja gut, dann hat man das fehl eingeschätzt. Das stimmt. Aber wenn eben Spieler XY verletzt ist, Spieler XY, der zweite ist auch nochmal verletzt, ja, und dann kommt der nächste, der ist gesperrt und so weiter und so fort. Dann gerätst du in so eine Abstiegsspirale. Du hast mal gesagt, das Spiel in Leverkusen war entscheidend. Und ich glaube, du hast damit mehr Recht gehabt, als du jemals Recht gehabt hast. Ich glaube das auch mittlerweile. Weil
Aber nur
danach
die
war dieser Ab,
nächste Frage, ne?
das, das
Da
war
waren die
keine
doch alle fit.
Qualitäts, das war keine Qualitätsfrage, wer das Spiel gesehen hat. Das ist ein Nackenschlag, den eine Mannschaft erwischt hat zu einem Zeitpunkt, zu dem du keinen Nackenschlag bekommen kannst. Ich weiß nicht, hast du schon mal aktiv Fußball gespielt?
Ja, aber nicht auf dem Level.
Ja, gut, ich auch nicht, aber lange Fußball gespielt. Ich kann dir eins sagen, sowas bricht dich zur Not. Du kannst noch so fit sein, du kannst mental noch so stark sein, wenn du endlich ein Erfolgserlebnis brauchst und es läuft, du hast einfach das Gefühl, du gehst in die Kabine und du hast das Gefühl, es läuft alles gegen dich, dann bist du abgestiegen. Dann bist du schon abgestiegen. Und das umzustoßen, da den Bock umzustoßen, ist total schwierig, total schwierig. Darum ist auch Erfolg nicht gleichzusetzen mit guter Stimmung in der Kabine. Das sind unterschiedliche Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber wir sind unterschiedlicher Meinung. Das ist auch vollkommen richtig und wichtig. Das belebt auch diesen Podcast sehr. Darum bin ich dir sehr dankbar, dass du heute hier bist. Und
Aber dann lass mich dir
vielleicht
noch
ist
einen verbal überbügeln. Und zwar,
bitte,
ich sehe das
sofort.
an einem Punkt völlig anders. Und das ist auch, glaube ich, der Punkt, der uns da entzweit. Ich finde es nicht, wie soll ich sagen, ich finde es nicht in Ordnung, einen externen Faktor wie eine Verletzung als Entschuldigung heranzuführen für ein Kollektivversagen einer professionellen Fußballausgliederung in einem Millionengeschäft. Ja, es kann, also selbst wenn ein Bebou und selbst wenn ein Füllkrug für uns die Starspieler gewesen wären, die Unterschiedsspieler, so wie du es genannt hättest, dann muss trotzdem bei einer Mannschaft wie Hannover 96 es möglich sein, diese Spieler aufzufangen, um nicht direkt sang- und klanglos mit 21 Punkten abzusteigen. Das kann
Vollkommene
nicht die
Zustimmung.
alleinige Entschuldigung sein. Und dann muss eben der Kaderplaner in der Lage sein, die Eventualität eines Bebu-Ausfalls oder eines Füllkrug-Ausfalls aufzufangen. Und die Fehler sind doch gemacht worden. Wir haben doch den Jonathas zwar die Saison davor, aber wir haben den doch gekauft für 9 Millionen. Was hätte man damit machen können? Wir haben doch einen Stürmer, der bei uns geknipst hat ohne Ende, der sich bei uns sichtlich wohlgefühlt hat, nach Bremen verschenkt, weil der mit seinem Kumpel zusammenspielen wollte, der ein Jahr später in die Türkei flieht. Das ist doch absurd, was da passiert ist. Und das lasse ich eben nicht gelten. Am Stichtag, als das Transferfenster geschlossen war, ja, da konnte man nichts mehr machen. Da war es dann natürlich blöd, dass sich die beiden Spieler verletzt haben, von denen du gesprochen hast. Aber auch im Winter hätte man nochmal nachlegen können. Und im Winter hat man Jonathas zurückgeholt und hat uns hier als Heilsbringer verkauft, mit dem wir die Liga retten. Das war scheiße. Von vorne bis hinten scheiße. Und das werfe ich Horst Held vor und natürlich alle anderen, die in diesem Entscheidungsprozess Verantwortung tragen, aber insbesondere Horst Held. Horst Held hat diesen Verein in die zweite Liga geführt und das war völlig unnötig. Das war nicht, das war keine zwangsläufige Geschichte.
Das war vereinschädigendes Verhalten, das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, wir sind da doch einer Meinung, aber dann muss die Verantwortung, die wir ja jetzt in dieser Diskussion auch abgeben an Horst Held, dann muss die von der Mannschaft genommen werden, weil die Mannschaft, natürlich ist die Mannschaft auf dem Platz entscheidend, natürlich gewinnt die Mannschaft Spiele, sie verliert Spiele, sie teilt sich Punkte mit dem Gegner, aber ganz, ganz wichtig ist, dass da klar sein muss, in so einer Diskussion klar sein muss, wer trägt die Verantwortung. Der sportliche Leiter, der Kaderplaner oder wie man diesen Hansel auch immer nennen möchte, der trägt die Verantwortung, genau. Aber dann dürfen wir nicht mit dem wedelnden Qualitätsfinger auf die Mannschaft zeigen, sondern wir müssen die Mannschaft in solchen Situationen schützen. Wir dürfen nicht von draußen raufhauen. Das ist meine Meinung. Das kann jeder anders sehen und auch handhaben, wie er möchte. Meiner Meinung nach, man muss die Spieler schützen und sie wirklich dann versuchen, zusammenzuhalten und wirklich die zwei Hunde in der Badewanne zu halten. Das ist ganz wichtig. Und dann eben auch klare Kante zeigen, Horst Held ist doch viel zu spät entlassen worden. Im Winter hätte man das machen können oder machen müssen, jetzt nach unserer Einschätzung. Und ich wünsche Horst Held wirklich, dass er lange Zeit keinen Job mehr findet. Ich bin auch echt sehr, 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 sehr sauer.
Ich finde es aber schön, dass ihr am Ende nochmal den Bogen bekommen habt, euch wieder zu vertragen. Inzwischen drin hatte ich ein bisschen Angst um euch, aber es war natürlich sehr unterhaltsam und sehr schön, dass ihr euch da auf dem hohen Niveau auch so, ich möchte nicht sagen, bekriegt habt, aber es war wirklich, also für mich war es sehr schön anzuschauen, anzuhören. André, jetzt haben wir viele spezielle Fragen schon beantwortet. Ich würde jetzt gerne tatsächlich zum Abschluss noch zwei Fragen zusammenfassen, die man dir über Twitter hat stellen wollen. Das eine ist von dem Timo Becker, wie du überhaupt 96-Fan geworden bist und das, was daran so ein bisschen anschließt, in meinen Augen von dem, ich kann das gar nicht vorlesen, von dem User Ed zu Nittig, ob du schon immer so zynisch warst oder ob das erst durch 96 gekommen ist.
Okay, fangen wir mit Timo Becker an. Da über die Frage habe ich mich nämlich gefreut, weil Timo Becker ist ja offensichtlich der älteste Hörer, den ihr, oh Gott, habe ich wie gesagt, das tut mir voll leid, ich habe schon voll reingedringelt, also den ihr habt, denn ich gehe ja mal stark davon aus, dass sein Twitter-Name 1896 das Geburtsjahr ist. Und in dem Fall kann er sich natürlich erinnern, und jetzt muss ich ein bisschen ausholen, das tut mir leid, denn es war der 25. März 1989. Und ich spielte mit gerade einmal 8 Jahren noch Fußball. Das müsste die F- oder die E-Jugend gewesen sein. Das weiß ich nicht mehr so genau. Und zwar für den glorreichen FC Bennigsen. Und wir hatten ja eben schon in der Diskussion die Frage, hast du auch mal Fußball gespielt? Ja, da gehörte ich auf jeden Fall der goldenen Generation des FC Bennigsen an. Und ich hatte relativ viele Tore in dem Spiel geschossen. Und mein Vater hat mich so als kleine Dankeschön oder Motivation oder aus Nettigkeit oder weiß der Henker warum, mich spontan mit zu Hannover 96 genommen. Das war mein allererstes Spiel im Niedersachsenstadion. 96 spielte damals gegen Gladbach und verlor mit 1-0. Und jetzt das Spannende rückblickend. Es waren 18.575 Zuschauer anwesend. Der Schiedsrichter war Eugen Striegel. Für 96 spielten unter anderem Ralle Raps, Carsten Suhrmann, Detlef Dammeier, Dieter Schatzschneider, Sigi Reich, Martin Groth und Gregor Grillemeier. Alles klangvolle Namen noch heute, aber die meisten von diesen Namen kennen wir eigentlich erst oder durch 1992 und den Pokalsieg. Denn zu dem Zeitpunkt, wo ich da im Stadion war, war alles relativ grau. Und auf der anderen Seite, bei Gladbach spielten Helden wie Uwe Kamps, Michael Fronzek, Thomas Eichin, Hans-Günter Bruns, Jörg Neun, Stefan Effenberg, Christian Hofstetter oder Hans-Jörg Kriens. So, das alles habe ich mir aber heute Mittag, als meine Kinder geschlafen haben, ergoogelt, denn ich erinnere mich an nichts mehr. Das Einzige, an was ich mich nämlich erinnere, ist Folgendes. Man konnte damals im Niedersachsenstadion so Bierbecher oder Getränkebecher aus Pappe sammeln. Die waren so 0,4 Liter oder 0,5 Liter groß, also so richtig groß eigentlich. Und die brachten einen 10 Pfennig pro Becher. Und ich weiß noch, dass ich wie so ein Besessener durch diese Holzbänke, damals gab es ja noch Holzbänke, auf der Westtribüne krauchte und alle Becher eingesammelt habe. Und am Ende, weiß ich noch, da hatte ich so einen riesen Türme immer durch die Gegend getragen, hatte ich den Preis der Karte wieder drinne. Und das müssten so um die 20 Mark gewesen sein. Vom Spiel selber habe ich überhaupt nichts mitbekommen, aber Becher habe ich gesammelt wie ein großer. Und jetzt kommt, warum ich das erzähle, jetzt kommt nämlich der entscheidende Punkt. Damals war nicht alles schlecht, denn es gab damals die Vater-Sohn-Karte. Okay, jetzt müsste man gendertechnisch im Jahr 2019 die vielleicht Eltern-Tochter-Karte oder Eltern-Kind-Karte nennen, aber die gab es damals. Und diese tolle Sache gibt es heutzutage nicht mehr. Heutzutage muss man 2 teure Tickets kaufen, um sein Kind mitzunehmen. Damals gab es die Vater-Kind-Karte, die war relativ günstig, da konnte halt ein Erwachsener sein Sohn, aber natürlich auch seine Tochter mitnehmen.
Das stimmt aber nicht ganz, André. Die Karten gibt es heute auch nur halt auf der Südtribüne. Du kannst dann nicht in Westen.
Ja, genau. Ja, gut, okay. Aber damals konntest du im Prinzip überall, ne? Und das fand ich ein durchaus reizvoller Gedanke, dass man das vielleicht auch mal wieder aufleben lässt. An dieser Stelle Grüße an Hannover 96, denn letztendlich, wenn wir über Fans reden, gehört natürlich auch eine heranwachsende Fankultur dazu, dementsprechend auch Kinder. Und mein Vater hat mich eben auf diese Vater-Kind-Karte mitgenommen und das war sozusagen meine Einstieg zu 96. Das wirkliche Aha-Erlebnis war aber erst 1992 im Pokal-Halbfinale gegen Bremen. Das war so das erste Spiel, was ich so richtig emotional mitgefiebert habe. Ich weiß noch, ich stand auf diesen Holzbänken, die sind auch gebrochen, alle standen auf diesen Bänken West. Großartig. Und natürlich das grandiose Aufstiegsspiel gegen TB mit dem Fallrückzieher und dem frühen Asamoah-Tor. Ach, es war einfach großartig. Aber
mit dem Pokal-Halbfinale sind wir Brüder im Geiste,
lieber. Das war Wahnsinn damals für mich. Ja. Also, aber Hannover 96 ist halt mein Heimatverein. Ne? Also ich, wie gesagt, ich habe es ja gesagt, ich komme aus Bennigsen gebürtig, also gebürtig aus Hannover, weil da war die Klinik, aber ich meine, ich bin in Bennigsen aufgewachsen, das ist so 20, 25 Minuten weg von Hannover. Und Hannover ist mein Heimatverein. Ich bin mit denen in der dritten Liga durch die Gegend gefahren, als ich so 17 und ein bisschen halbstark war und habe mein erstes Dosenbier getrunken. Also das ist so meine Erinnerung an 96.
Und der Zyniker André, wie entstand der? Schon davor oder dadurch?
Nee, damals war ja noch alles, da ging es ja auch nur bergauf.
Ja, dann dadurch.
Nee, überhaupt nicht. Mir schlagen ja 2 Herzen in meiner Brust, ne? Hannover als Heimatverein und Atletico als Herzensverein. Und dann kam ja doch das Spiel Atletico gegen Hannover, das war ja ein Traum für mich. Bis dahin lief Fußball absolut in eine glorreiche Richtung. Und dann kam aber etwas, und zwar 2 Bücher. Ging es einmal um Doping im Fußball und einmal um die FIFA als solche. Und so ein bisschen mit dem Alter, vielleicht hat der Blick hinter die Kulissen. Und abgesehen davon, dass der Zynitik das gefahrt hat mit dem Zynismus, weil der selber ist der größte Zyniker vor dem Herren. Aber es stimmt schon. Also ich finde es wirklich unfassbar, wie so eine Profi-Ausgliederung im Fußball in diesem Millionengeschäft Bundesliga so dilettantisch arbeiten kann. Was da für krasse Fehlentscheidungen getroffen werden. Wie Ahnungslose wie ich im Vorfeld, währenddessen und im Nachgang mit Kritik Recht behalten können, obwohl die dafür Unmengen an Geld verdienen, um quasi Entscheidungen zu treffen und die sie dann wirklich falsch treffen. Wir hatten die Held-Diskussion eben und das lässt mich wirklich zynisch werden, denn ich habe Sport studiert und viele meiner Mitkommilitonen von damals, ich bin ja ins Lehramt gegangen, aber die arbeiten für Fußballvereine und das sind wirkliche Wanderhuren, ja, weil wenn 96 absteigt, dann müssen die sich einen neuen Verein suchen. Oder Augsburg oder wer auch immer, ist ja egal, wo sie gerade sind. Und diese Leute verlieren ihren Job, sind quasi unterwegs, müssen umziehen, haben Riesenprobleme, weil 2, 3 da oben wirklich eklatante Fehlentscheidungen getroffen haben, die aber sichtbar waren, die unnötig waren, die man nicht hätte treffen müssen. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich doch etwas zynisch werden lassen, da bin ich ganz ehrlich, ja. Ja.
Mit der Bitte um eine kurze Antwort, lieber André, würde ich gerne nochmal auf den User Blanco, @BlancoChun oder BlancoChan, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, kommen. Und zwar würde ich es aber abkürzen, zu der ersten Frage oder auf die erste Frage reduzieren. Was wäre dir lieber, Platz 2 und schlechter Fußball oder Platz 7 und eine erkennbare Offensivphilosophie?
Ja. Platz 7.
Platz 2.
Oh, Platz 2.
Und Platz 7, also Platz 2 würde bedeuten, wir steigen wieder auf. Platz 7 genau. würde bedeuten, wir spielen nächstes Jahr zweite Liga. So, das ist mir scheißegal. Wir können auch am grünen Tisch aufsteigen, weil vor uns 18 Mannschaften die Lizenz nicht kriegen. Das ist mir alles wirklich völlig Hupe. Ich will Bundesliga-Fußball, ich will schönes Wetter, Bundesliga-Fußball und das für Hannover 96 auf Jahre hinaus und das geht nur in der ersten Liga. Und ich habe diese Romantik nicht mehr. Ich war dritte Liga in vielen Stadien, wovon ich gar nicht mehr weiß, wo die Städte liegen. Brauche ich alles nicht mehr. Ich möchte schön sitzen und vielleicht große Namen in der Bundesliga in Hannover sehen.
Okay, dann vielleicht doch noch ganz kurz die Schweigsamkeit von Martin Kind. Fällt dir die auch auf? Und wie beurteilst du das?
Ja, ich weiß nicht, ob der unbedingt schweigsamer geworden ist, aber ich meine, die werden sich hinterfragt haben und ich glaube, dass sie jetzt mit der aktuellen Konstellation, also gerade diesem ruhig arbeitenden Schlaudraff, gibt es ja auch gar keinen Grund für Kind, irgendwas zu kommentieren. Hingegen bei Held, da war ja alle 5 Minuten irgendetwas an Thema, wo er sich ja genötigt gefühlt hat, sich da auch zu äußern. Und die Schweigsamkeit zu Kind ist ja auch maximal auf die Kaderzusammenstellung zu beziehen. Denn ja. er hat sich ja klar geäußert zu Rauball zum Beispiel und dieser ganzen Nummer, da war er ja nicht schweigsam. Aber ich glaube, der Stil von Schlaudraff ist ein anderer. Ich meine, Held und Breitenreiter saßen auf dem Podium bei der Pressekonferenz und haben gesagt, wir müssen nochmal die Schatulle aufmachen, ich brauche noch die Spieler. Ja, ist doch klar, dass die Presse dann zum Kind geht und sagt, ey, hör mal, die haben das gesagt, was sagst denn du dazu, Martin? Und das hat Schlaudraff bis jetzt nicht gemacht, deswegen gab es auch keinen Grund für Kind, jetzt irgendwie was zu kommentieren.
Ja, vielen Dank, André, für deine...
Aber
für
was
deine...
meines... Ja. Das ist die zweite Frage, die ich angesprochen hast. Denn er hat gefragt, was kann Atletico von 96 lernen?
Abgesehen davon haben wir leider keine Zeit. Wir müssen uns ein bisschen sputen, lieber.
Und das wäre jetzt ein Lob für 96. Das bringe ich trotzdem. Das ziehe ich eiskalt durch. Und zwar, alle spanischen Vereine, inklusive Atletico Madrid, ohne H übrigens, Blanco du Dödel, können lernen, dass die, und ihr schimpft da immer so viel drüber, dass die Strukturen im Verein, was so Fanbetreuung, Merchandising, die Kinder auf der Langnese-Tribüne und was nicht alles, dass es das gibt, sowas gibt es in Spanien nicht, das ist total rudimentär angelegt und da ist Hannover 96 und eigentlich alle Mannschaften in der ersten und zweiten Bundesliga einen Riesenschritt voraus. Wir können unsere Tickets online kaufen ohne Probleme. Wenn wir eine Frage haben, schicken wir eine E-Mail an Fanshop und so. Das ist großartig, dass es das gibt.
Und da müssen wir sogar sagen, 96 führt jetzt die Mobile Dauerkarte ein, dass du sogar keine Plastikkarte mehr brauchst, sondern ein mobiles Ticket haben kannst. Als erster Profiverein in Deutschland führt das 96 ein. Also hier geht man wirklich mit der Zeit und digital voran.
Schön, dass ihr dran geblieben seid. Verstehen muss ich euch ja nicht. Vielleicht können die Tweets der Woche noch was retten, auch wenn mir der Glaube fehlt.
Lieber André und lieber Tim, wir haben wieder Twitter durchsucht und haben da schöne Dinge gefunden. Ich möchte mal anfangen mit einer kleinen Danksagung, die der liebe Mosquito an den Kito Dario gemacht hat für sein El Kakiko und den Hashtag der Saison damals vor dem Heimspiel zwischen 96 und dem ersten FC Nürnberg, hat ja sogar dazu geführt, dass der Dario bei 96 in der Vorberichterstattung aufgetaucht ist auf Facebook. Und da hat er eine Tasse jetzt für bekommen von dem Mosquito. Und da natürlich nicht unerwähnt und nicht minder beteiligt, müssen wir an Strohhut denken. Strohhut at Strohhut Music, unser geschätzter Musiker in unserer 96-Timeline. Lange war es um ihn still. Jetzt hat er sich zurückgemeldet nach einigen Monaten. Ihr werdet also gerade erkannt haben, dass ich euch den Refrain und dieses unglaublich tollen Liedes zu dem El Kakiko eingespielt habe. Und deswegen auch da ein Tweet der Woche, seine Rückkehr quasi auf die Twitter-Bühne. Und darüber freuen wir uns natürlich sehr. André, hast du auch Tweets mitgebracht?
Ich habe auch einen Tweet gefunden, der mir persönlich in dieser Woche unglaublich gut gefallen hat. Um jetzt so einen kleinen Running Gag hier zu bringen, den muss ich aber erstmal ganz kurz suchen.
Ja, herrlich.
Da kann ja Tim mal seine kurz
vorstellen. Großartig.
Ja,
Das ist ja jede Woche hier.
Nein, ich habe natürlich, ach Mensch, ich habe es gelingt, natürlich habe ich einen. Ich möchte gerne auch in dem Dario liebe Grüße ausrichten. Super Tweet. Habt ihr das Foto gesehen von Niklas Füllkrug im Werder-Trikot mit der doch, ja, schon, man kann Langhaarfrisur sagen. Und da hat Kitto quasi auch nochmal darauf hingewiesen, dass Annalena Füllkrug jetzt offiziell zum SV Werder Bremen gewechselt ist. Sehr geil. Habe ich laut gelacht.
Gleichzeitig aber auch ziemlich böse, wie ich finde.
Ja, na gut, okay, das liegt das für
Gott. Aber nicht halt so böse, wie was Tim im Off sagt.
Ja, genau. Lieber Tim, da hätte ich auch noch eine Kleinigkeit. Wie war das mit der Frauen-WM?
Ja.
ja.
Ich gucke das nicht.
Ach so. Weil du nicht so gerne bügelst, oder?
Nein, ich gucke, Moment, muss ich von mir weisen. Ich habe schon im jungen Alter von 13 Jahren die Hemden von mir und meinem Vater gebügelt. Wobei, es stimmt nicht ganz, ich habe zumindest meine eigenen gebügelt. Also ich kann...
13 Hemden, Alter, was machst du denn für einen?
Hallo, das ist, ich weiß nicht, was du mit 13 getragen hast, aber
also
ich
keine
war
Hemden.
Gut angezogen.
Ja. Also keine Hemden, entschuldige bitte.
Eine Homeboy-Hose habe ich da getragen, voller Stolz.
96-Trikot.
Ich gucke, ja, das war da drunter. Ich gucke, ich hab mir die Frauen-WM nicht angeguckt, weil ich beruflich sehr stark eingebunden bin. Und ich dafür keine Zeit gefunden habe. Ich finde es aber gut, dass es die Möglichkeit gibt,
dass Frauenfußball spielen
dürfen. Nein, das habe ich... Das ist eine Unverschämtheit. Das
aber ich finde, das ist eine Steigerung zu seinem Bügeleisen-Vergleich.
Ich habe auch überhaupt nichts mit Bügeleisen verglichen. Ich habe nur gesagt, dass ich gerne bügel und dabei gucke ich gerne Fernsehen. So. Und wenn dann da Frauenfußball läuft, dann schalte ich halt um. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Frauen kein Fußball spielen sollen, um Gottes Willen. Ich habe in meinem Job eine Hoteldirektorin gehabt. Ich musste mir das nicht gefallen lassen.
Tim, soll ich retten und einfach meinen Tweet vorlesen?
Bitte, ja.
Nicht, dass ich jetzt hier noch in Kopf und Kragen redest. Also, mein persönlicher Highlight-Tweet kam von Hannover 96 höchst selbst. Und zwar lautete er, und das ist Lyrik, das ist Poesie, und das möchte ich auch lesen, ein Fischotter namens Bardolin und Babylein und die Liebe. Im Tupferl des Tages nehmen wir euch heute mit auf einen kleinen Ortsrundgang durch Stegersbach. Bitte, was?
Oh Gott, bitte? Ja.
Hecki, wenn du uns hörst, ja. lass den Uso weg.
Ja, also, nee, finde ich aber auch, das ging mir ans Herz, das war Romantik pur, das war ein Stück zum Innehalten. Ne, in dieser so schnellen Welt entschleunigt so ein Tweet ja auch.
Ja.
Der erdet uns gemein. Nee, fand ich großartig. Also vielen Dank für dieses Erzeugnis 96 und vielen Dank, André, dass du uns daran teilhaben lässt. Der ist mir gerade durchgerutscht, habe ich nicht gelesen.
Ja, kannst du mal sehen.
Sehr bedauerlich.
Wir müssen erst André einladen, damit der uns mal solche lyrische Ergüsse präsentiert.
Überrascht mich doch tatsächlich, ja. Der Zyniker als Lyriker.
Boah, das ist ein Sendungstitel, ne? Ich glaube, den haben wir. Der Zyniker als Lyriker.
Das finde ich auch gut.
Ach, herrlich.
Mensch, siehst du, also André, das läuft mit dir. Also wenn es läuft, dann läuft's. André.
Ein Länderspiel.
Du musst wie jeder unserer Gäste, bis auf Rainer Tobi fällt mir dabei ein, der muss nochmal wiederkommen, musst du uns sagen, wo landet 96 am Ende der Saison?
Mache ich, aber nur, wenn ich nachher noch eine Minute und 42 Sekunden bekomme, um auch was über Rainer Tobi zu sagen. Dann
mache ich das. Mach das zuerst. Mach das gern zuerst.
Was über Rainer Tobi?
Ja. Jo,
pass auf. Und zwar, ich bin ja Fuchs. Also, ich bin jetzt ja heute hier eingeladen und ich freue mich auch richtig, dass ich mit euch Schmuddelkindern sprechen darf. Ne? schade nur, dass es hier dieser inoffizielle Quark ist, aber okay, gut, für mehr als euch. Aber,
es ist ja so,
ich bin ja eigentlich der geistige Vater dieses Podcasts hier, denn ohne mich würde es euch ja gar nicht geben. Ich war ja schließlich derjenige, der durch seine schwachen Auftritte Rainer Tobi und sein Format Hannover Lieb in die Knie gezwungen hat und euch überhaupt dieses Projekt hier ermöglicht hat. So, und jetzt aber folgendes. Der Rainer Tobi hat gesagt, er macht kein Hannover Lieb mehr. Und deswegen seid ihr jetzt da und das finde ich super und ich höre euch und lade euch runter. Mache 5 Sterne bei iTunes und alles andere, was alle anderen auch tun sollten. Aber der Rander Tobi hat gesagt, er will das nicht mehr machen, weil wegen Vorbereitung bla 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 bla. Aber der hat auch ein anderes Format. Erinnert ihr euch an das Spiel meines Lebens?
Ja. Natürlich, genau. Natürlich.
Klar. Genau. Und darüber hat er gar nichts gesagt, also ist das offiziell noch gar nicht eingestellt. Und er hat versprochen, dass ich, aber ich weiß auch von anderen, dass die auch noch da eine Sendung bekommen. So, und jetzt erwarte ich, dass ihr hier eure großartige Hörerschaft mobilisiert, dass wir diesen Randa-Tobi mal so richtig auf die Nüsse gehen, ja, dass der diese Sendung weiterführt. Oder aber ihr müsst das inoffiziell bitte auch weitermachen, weil dieses Format fand ich großartig.
Also das, wenn Randa-Tobi das nicht machen möchte, können wir natürlich auch immer gerne das Spiel deines Lebens machen. Und wenn du eine Sendung versprochen bekommen hast und die nicht kriegst, André, dann machen wir sie mit dir. Das, dann darfst du gerne. Wobei, du hast ja gerade schon so ein bisschen fast angefangen. Wobei, ich glaube, da wird es auch noch ein anderes Spiel geben. Mal gucken, für was du dich da entscheidest. Jetzt aber...
Grüße, ja, Randa-Tobi, muss ich an dieser Stelle sagen. Und von Tim will ich wissen, warum er immer alle grüßt. Diesen Insider verstehe ich nicht. Aber ihr wollt wissen, wo wir landen, ja.
Bitte, ja.
In der ersten Liga.
Und dann ist egal, ob Erster, Zweiter, Dritter durch Relegation.
Nein, das ist egal, Erster oder Zweiter. Also diese Schale gibt mir nichts. Wir brauchen nicht diese Schale, wofür auch. Wir haben ja gar kein Museum, in dem wir sie ausstellen können. Aber Erster oder Zweiter müssen wir werden und werden wir werden. Alles andere ist für mich undenkbar. Mir fehlen noch 1-2 Spieler an Schlüsselpositionen, das gebe ich zu. Ich sehe uns auf einem guten Weg. Ich sehe die anderen Mannschaften auf keinem besseren Weg, aber da habt ihr euch ja perfekt für die heutige Sendung vorbereitet. Ihr werdet da sicherlich gleich was zu sagen. Dementsprechend.
Leider haben wir keine Zeit mehr. Leider haben wir keine Zeit mehr. Du hast zu viele Fragen beantwortet.
Ja.
Aber das ist tatsächlich verschieben. Also wir haben uns vorbereitet. Ich habe hier noch die ganzen Tabs offen. Aber wir hatten eigentlich eine Stunde dieses Mal als Grenze gesetzt. Sind wir jetzt knapp drüber. Wenn wir jetzt noch über die anderen Vereine sprechen, dann überziehen wir zu sehr. Und du hast was ganz, ganz Schönes heute Morgen geschrieben. André, möchtest du das nochmal kurz wiederholen? Wenn du andere Vereine beurteilen möchtest, was würdest du dann am liebsten sagen?
Also tu mir ganz ehrlich, das hast du letztes Mal sehr deutlich drastisch
ausgedrückt. Deiner Großmutter kurz entschuldigen.
Da würde sich meine Oma im Grabe umdrehen, wenn ich das jetzt hier on-air wiederhole. Aber ich sag mal so, das Interesse für andere Vereine hält sich bei mir in Grenzen.
Aber das hast du so viel schöner ausgedrückt, lieber André.
Ja, aber die Zeit reicht nicht mehr.
Oh, das ist eine Unverschämtheit. Ich bin von euch hier vorgeführt worden mit der ganzen Frauenfußballnummer.
Weil du gesagt hast, weil du wissen wolltest, ob Frauen beim Frauenfußball vor dem Spiel Bügeleisen austauschen.
Das und
wir
das gegen Rassismus
verwahrt haben.
Das überhaupt und du hast gesagt, André, was dich in die Lutscher interessieren. So, jetzt hauen wir sie alle raus. So.
Ich möchte, liebe weibliche Hörer, ich möchte das strikt von mir weisen. Das ist nicht so passiert. Und warum ich immer alle grüße, liegt daran, André, ich bin ein fröhliches Kind. Ich bin immer fröhlich zu allen gewesen. Hab immer guten Tag gesagt. Bitte was?
Du hattest Hemd mit 13.
Ja, genau. Ich war gut angezogen, war freundlich, höflich und... Das hat mir sämtliche Türen geöffnet.
Was ist aus dir geworden, möchte ich da wissen?
Ja, sämtliche Türen hatten das mir geöffnet, die mir dann vor der Nase wieder zugeschlagen worden sind, warum ich heute hier sitze. Aber
Hemden trägst du noch, das weiß ich.
Wie Martin Kind sagt, Ruhe jetzt. Wie Martin Kind sagt, das Leben ist bunt und der Wiederaufstieg ist alternativlos.
An sich ein schönes Schlusswort. Und ich finde es wirklich schade, André, weil ich hatte mich tatsächlich, ihr beiden Nasen wart ja beschäftigt. Ich habe mich tatsächlich vorbereitet auf die anderen Vereine, mir die Transfers rausgesucht und alles. Ärgert mich jetzt ein bisschen, aber es wird ja nicht schlecht. Da müssen wir eben mit unserem nächsten Gast drüber sprechen, lieber Tim. Diese Sendung war ja auch eher eingeschoben. Wir hatten uns ja schon verabschiedet für Ewigkeiten, war uns dann aber zu lang. Und trotzdem, unser nächster Gast hat es in sich, ich kann euch das nur sagen, genau in einer Woche nehmen wir auf und das ist ein Gast, den kriegen wir nicht so oft. Aber ich habe begrüßt.
Das wäre ich gewesen. Du hast das letztes Mal so geil angekündigt. Dann hast du mich heute Morgen gefragt. Ich dachte mir, boah, geil. Und jetzt war ich das gar nicht.
Achso, das solltest du gar nicht hören, André. Natürlich warst du das. Und du bist so besonders, dass, Tim, willst du kurz verabschieden?
Ich möchte mich bei allen weiblichen Hörern entschuldigen. Solltet ihr glauben oder solltet ihr ein Bild von mir haben, das mich in keinster Weise beschreibt. Ich möchte am besten, wir klären das anders.
Du machst es nicht besser, hör auf.
Nein, ich möchte mir, das ist so nicht passiert.
Und ja, es wird wirklich nicht besser.
Nee.
Ich hoffe, ihr hört mir trotzdem weiter zu. Ich liebe euch alle. Liebe Hörer, das war's für diese Woche. Vielen Dank an André, dass er sich Zeit genommen hat, mit den Schmuddelkindern im Dreck zu wühlen.
Ja, sehr gerne.
André, es war toll mit dir. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal. Du kannst noch besser in Form kommen. Ich glaube da an dich.
Ja.
Und ganz ehrlich, wenn ich in Form komme, dann nur bei euch.
Ach, wie schön.
Weil wir haben ja so nicht so, weißt du, wir haben kein Korsett, was wir dir anziehen. Wir lassen den Wahnsinnigen von der Leine.
Oha.
Ja.
Naja, gut. Da hast du jetzt was angekündigt. Aber gut, lass uns beenden, lieber Tim.
Ja. Ja, liebe Hörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war eine sehr, sehr schöne Stunde mit euch beiden, ihr beiden. Und ich hoffe, dass wir uns in dieser Konstellation bald wiederhören. Liebe Hörer, bleibt gesund und freut euch auf die nächste Folge Vorwärts nach weit. Tschüss.
Tschüss, ihr Lieben.
Au revoir.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.